Danke, Gerd, für die schöne Einstimmung in diesen Gottesdienst. Und euch begrüße ich. Guten Morgen, herzlich willkommen hier zu dem Gottesdienst in der FEG Körne. Und wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich grüße euch heute Morgen mit dem Wochenspruch für die kommende Woche aus Micha 6, den Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Ich möchte mit uns beten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Herr, unser Vater im Himmel, ja, das ist es, was wir tun wollen. Dein Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor dir. Doch wie oft fällt uns genau das so schwer und wir haben versagt, bevor der Tag richtig anfängt. Danke für deine unendliche Geduld und Liebe mit uns Menschen. Danke, dass wir heute für dich Gottesdienst feiern können und dass du zugesagt hast, mitten unter uns zu sein. Ja, aber bitte sei auch bei all denen, die heute nicht hier sein können oder die gar nicht Gottesdienst feiern können, weil sie krank sind oder in Ländern leben, in denen das nicht möglich ist, sich frei zu versammeln und dich zu loben und zu ehren. Ja, bitte sei ganz besonders heute bei diesen Menschen und auch bei uns im Gottesdienst. Amen. Ihr könnt wieder Platz nehmen. So, ich bitte am Anfang direkt unseren Pastor Rolf Zyrus nach vorne und auch Jan Berchner und Christian Kneip können sich schon mal auf den Weg nach vorne machen. Und der Valentin Kube.
Timo auch. Stelle ich mich zwischen euch, so, wunderbar. Lieber Jan, als ich 2010 nach Dortmund kam, da habe ich von Anfang an erlebt, du bist für die Technik verantwortlich und du warst immer da. Ich habe dich spätabends manchmal im Büro erlebt, hast irgendwas gemacht, du bist manchmal in der Mittagspause gekommen und hast am Computer was gerichtet und ich fand das klasse. Du warst sehr kompetent, also es war eine riesige Hilfe, dich an der Seite zu haben. Und das hast du lange Zeit gemacht, nicht nur das, du hast auch viele andere Sachen gemacht, aber um das geht es heute. Und heute geht diese Aufgabe, die du da gemacht hast, über. Wir haben nicht einen gefunden, wir haben zwei gefunden. Und Christian Kneip und Valentin Kube, ihr beide werdet diesen Bereich Haustechnik, der Jan betreut hat, übernehmen. Aber erst noch mal zu dir, Jan. Wir haben gedacht, ein kleines Dankeschön für diese Arbeit ist da drin. Du wirst das sehen, das wird deine technischen Ambitionen hoffentlich ein wenig unterstützen. Und ihr seid nun, du und deine Frau Susanne, ihr seid in einem Prozess, euch auch gemeindlich anders zu orientieren. Und vielleicht magst du einen Satz dazu sagen, wo ihr da im Moment steht, weil das ist auch eine Frage, die manche beschäftigt. Genau.
Ja, kann ich gerne tun. Wir sind regelmäßig jetzt in der Kirche im Pott. Zurzeit ist die Kirche im Pott in Bochum, hat aber als Vision schon seit November letzten Jahres Gelsenkirchen und Dortmund aufs Herz gelegt bekommen. Und da bin ich dabei, diesen Prozess zu begleiten. Es gibt verschiedene Vorbereitungen. Ich habe da jetzt eine Family Group, die das mit vorbereitet, also eine Art Hauskreis. Wer mal sehen möchte, wie so ein Gottesdienst abläuft oder eine Worship Night, der kann das jetzt am Freitag schon tun, um 19:30 im Domizil. Aber es ist eigentlich eher gedacht für Leute, die so mit dem klassischen Gottesdienst nicht so viel anfangen können. Es wird sicherlich laut und ein ganzes Stück anders als ein normaler Gottesdienst. Also wenn ihr Leute habt, die da Interesse haben, Jesus zu finden, wäre das ein guter Anlaufpunkt. Und da wollen wir uns beteiligen, da wollen wir mithelfen, das aufzubauen hier in Dortmund, weil wir denken, dass Dortmund als so eine große Stadt noch viel mehr Christen braucht.
Danke, Jan. Und wir wünschen dir und Susanne auf eurem Weg, dass ihr das erlebt, was die Jahreslosung sagt, dass Jesus die Quelle lebendigen Wassers für euch ist, in allem, was ihr erlebt. Und ja. Ich möchte jetzt gerne noch beten für Jan und natürlich auch für Susanne und für euch beide. Lieber Vater im Himmel, danke für die vielen Jahre, in denen Jan sehr treu und wirklich mit tollem Einsatz im Haus, im Ostergarten, an vielen anderen Stellen Technik gemacht hat, betreut hat, entwickelt hat, aufgebaut hat und sich da auch mit eigenen Sachen eingebracht hat. Wir bitten dich jetzt, dass du bei Jan und dann auch bei Susanne bist, wenn sie sich neu orientieren, gemeindlich. Und wir bitten dich, dass das, was Jan von Kirche im Pott erlebt hat, dass du Jan auch dort segnest und gebrauchst. Und wir danken dir für Chris und Valentin, die jetzt in die Fußstapfen von Jan hier in der Technik treten, dass du ihnen hilfst, in diese Aufgaben hineinzufinden, dass du ihnen das Geschick, den Durchblick schenkst, den sie brauchen und auch die Zeit dafür. Vielen Dank, dass wir Mitarbeiter haben, gerade auch im Technikbereich, wo so viel von abhängt. Amen.
Ich habe kein Mikro mehr. Du machst doch auch die Technik im Ostergarten, oder? Brauchst du da noch Mitarbeiter?
Auf jeden Fall.
Ja, was muss denn so ein Mitarbeiter machen? Weißt du das spontan?
Nee.
Weißt du nicht spontan? Okay. Also, der Christian macht die Technik im Ostergarten. Er braucht auf jeden Fall noch Mitarbeiter. Aber es gibt ja noch ganz, ganz viele andere Bereiche im Ostergarten, die Mitarbeiter brauchen. Und da ist wirklich jetzt jeder von euch gefragt. Also das ist völlig egal, ob du jetzt Kuchen gerne backst oder lieber verkaufst, ob du lieber die Toiletten putzt oder lieber den Ostergarten aufräumst, ob du einkaufen gehst oder Gespräche führst, ob du betest oder die Gruppen begleitest, das ist völlig egal. Es gibt wirklich ganz, ganz, ganz viel Arbeit und wir haben einfach ganz, ganz viel zu tun. Und vorne am Infotisch liegen jetzt die Anmeldezettel aus für den Ostergarten. Das sind leider keine Postkarten mehr wie beim letzten Mal, sondern das sind hier so große Zettel. Das liegt leider auch daran, dass wir jetzt diese Datenschutzgrundverordnung irgendwas haben. Und da müssen wir uns leider auch dran halten. Das heißt, es gibt zwei Zettel, nämlich einmal Informationen zum Datenschutz. Die solltet ihr durchlesen und dann auf dem Anmeldezettel ganz oben einmal bestätigen, dass ihr sie gelesen habt. Das ist nervig, das weiß ich, aber wir müssen es leider tun. Und dann macht bitte regen Gebrauch, meldet euch an für die vielen einzelnen Teams und es ist auch völlig egal, ob du jetzt nur 2 Stunden helfen kannst oder dir eine ganze Woche Urlaub nimmst, da ist einfach jeder gefragt und gebraucht. Was es alles zu tun gibt, steht zwar hier auch drauf, aber auch die einzelnen Teams werden sich sicher in den nächsten Wochen noch vorstellen und dann habt ihr auch Gesichter dazu. Sprecht einfach die Leute an, den Rainer hier vorne oder mich oder am Infopunkt, da kann euch auf jeden Fall geholfen werden. So, dann habt ihr am Eingang diesen Zettel bekommen, den ich nicht mehr wiederfinde. Den Zettel, da stehen hinten auch einige Veranstaltungen drauf. Einmal darauf hinweisen, wurde ich gerade noch darauf angesprochen, möchte ich, dass die Männerfreizeit, die in Rattler stattfindet, da sind noch Plätze frei, da könnt ihr euch gerne anmelden. Für wen das zu teuer ist, wer das nicht stemmen kann, das ist auch gar kein Problem. Dafür gibt es Lösungen. Sprecht einfach den Stefan von Dewitz bitte an dazu. Dann habt ihr auch gesehen, die Krasimira freut sich, wenn das ganze Laub wegkommt. Ich weiß nicht, was da jetzt schon alles weggeschafft wurde, aber auch da, wer da einfach ein paar Stündchen Zeit hat, kann sich gerne bei ihr melden und Laub wegfegen. Und dann findet ihr auf der Mitte des Zettels noch das Mittagessen in 2 Wochen. Da gibt es ganz viele Leute, die möchten Gastgeber sein für euch. Und wenn ihr jetzt Herbstferienurlaub seid und wiederkommt, der Kühlschrank ist leer, gibt es da eine echt super Lösung. Ihr könnt euch zum Mittagessen einladen lassen. Und jetzt habe ich gehört, dass da noch einige Plätze frei sind. Von daher war die Frage, wer bietet denn da überhaupt Plätze an? Und ich wurde gebeten, dass doch bitte die Leute, die Gastgeber sind und noch freie Plätze haben und jetzt heute hier im Gottesdienst einmal nach vorne kommen, damit wir mal ein Gesicht zu den Leuten haben. Ist jemand überhaupt da? Da kommt schon jemand. Möchtest du das? Dann mach das, Annika.
Schönen guten Morgen. So, hier sind ganz viele nette Leute, die noch Plätze frei haben bei unserem Fremde werden Freunde Mittagessen am 28.10. Ja, vielleicht stellt ihr euch mal kurz vor und ich habe auch im Kopf, wie viele Plätze ihr noch frei habt.
Hallo, Manfred Kuliger aus Nordkirchen, 35 Kilometer nach Norden. Aber das sollte kein Hindernis sein. Ich merke immer, der Weg von uns nach hier ist kürzer als von Dortmund nach uns. Probiert es mal aus.
Genau. Manfred und Edith Kuliger haben noch 7 Plätze frei. Wenn irgendwelche Probleme mit Fahren steht, die Katja Wachowius, die organisiert auch einen Fahrdienst, hat sie mir gesagt. Also sprecht uns an, macht nicht sowas zum Hinderungsgrund. So, hier neben uns stehen noch Sandra und Gerd Getschmann. Wo kommt ihr her?
Wir kommen aus Dortmund. Und zwar östlich, also aus Dortmund-Sölde. Und ich habe, glaube ich, noch 2,5 Plätze frei und meine Frau auch 2,5 Plätze, sodass wir noch 5 Plätze insgesamt frei haben.
So, neben mir ist die Christel Knips. Wo wohnst du?
Ja, ich wohne hier gleich in Körne, also es ist ganz, ja, hier um die Ecke. Also ich habe nur noch 1 Platz frei.
Okay. Die liebe Familie Schmalz hat ihre Kinder vorgeschickt. Nein.
Wir sind die Familie Kullmann. Und wir haben noch 2 Plätze frei. Wir wohnen auch in Dortmund, in Dorstfeld. Und ja, wir sind halt etwas größere Familie, deswegen haben wir auch nicht mehr so viele, können wir nicht mal so viele Plätze anbieten und 2. Haben jetzt nur noch 2 Plätze frei.
Jetzt aber. Nee? Ach, dann ist die Familie Schmalz nicht hier. Doch, da hinten. Entschuldigung. Ich bin auch nicht so ganz firm, ihr merkt es.
Ja, hallo. Wir sind Familie Schmalz. Wir wohnen auf der Stadtgrenze Berghofen-Applerbeck, 10 Minuten von hier mit dem Auto. Und ich weiß nicht, wie viele Plätze sind frei? 5 Plätze sind bei uns noch frei.
Okay, jetzt habt ihr Leute kennengelernt und ich auch noch mal. Also vielen, vielen Dank für eure Gastfreundschaft schon mal und tragt euch rege in die Listen ein. Danke.
So, nun wollen wir gemeinsam singen und zwar von dem ersten Lied, die angezeigten Strophen, Befiehl du deine Wege. Dabei wollen wir die Kollekte einsammeln und die ist wieder bestimmt für unsere Heizungsanlage. Das Thema unseres heutigen Gottesdienstes lautet, Jesus kommt wieder. Bist du würdig für das ewige Leben? Und Anfang September hatten wir bereits schon einen Gottesdienst zum Thema der Wiederkunft Jesu. Unter der Überschrift Turn or Burn ging es dann darum, dass Jesus als gerechter Richter wiederkommt. Und ja, das schenkt einfach Trost in Verfolgung und Leiden, da Gott am Ende Gerechtigkeit schaffen wird. Und heute stellen wir uns dann die Frage, ob wir überhaupt würdig sind, das ewige Leben zu empfangen. Wenn es am Ende der Zeit ein Gericht für Ungläubige gibt, wo stehe ich denn dann? Kann ich mir sicher sein, dass ich auf der richtigen Seite stehe? Was ist denn mit meinen Zweifeln? Darf ich die denn haben? Geschweige denn aussprechen? Was ist, wenn ich in Leiden oder Anfechtung eben nicht meinen unerschütterlichen Glauben bezeugen kann? Kann ich denn eine Heilsgewissheit haben, auch wenn ich zweifle oder wenn ich Fehler mache? Und reicht es am Ende wirklich aus, um bei Gott sein zu dürfen? Viele dieser Fragen sind ein Tabuthema in unserer christlichen Welt, aber trotzdem sind es Fragen, die sich jeder von uns wahrscheinlich schon mal gestellt hat. Und ja, wir hören jetzt dazu auf die Predigt von Pastor Rolf Zürus und bin gespannt, was er uns sagt.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Marinka Voss hat das schon gesagt. In meiner Predigt Anfang September habe ich über 2. Thessalonicher 1, 3 bis 10 gesprochen. Und wenn ich das mal so ganz kurz in Sätze zusammenfasse, heißt es in diesem Bibeltext, Gott wird ein gerechtes Gericht über die Welt halten. Gott wird in diesem Gericht nicht nur Worte machen, sondern handeln. Er wird vergelten, einen Ausgleich schaffen für jedes Unrecht, das je geschehen ist. Dieses Gericht beginnt damit, dass Jesus als Herr vom Himmel her offenbart wird. Alle ihn sehen werden, wahrnehmbar und relevant für jeden Menschen. Dort heißt es, dass Jesus mit machtvollen Engeln auftritt. So wird auch im Alten Testament oft das Kommen Gottes am Ende der Welt beschrieben. Und es heißt, Jesus kommt in loderndem Feuer, ein Bild für die Herrlichkeit, Macht und Reinheit von ihm. Und dieses Gericht, so dann weiter, wird allen, die Jesus nicht ehren und gehorchen, ewiges Verderben bringen. Sie werden, so kann das auch übersetzt werden, für immer vom Herrn und seiner Macht getrennt sein. Und das wird eine nicht endende Qual für sie sein, weil ihnen die Quelle für jegliche Liebe und Hoffnung fehlt. Und dieses Gericht wird bei allen Menschen, die Jesus vertraut haben, Jubel und Freude auslösen. Denn endlich ist das, was sie immer geglaubt, aber oft nur bruchstückhaft erfahren haben, vollständige Wirklichkeit. Sie werden in Gottes Reich, in Gottes neue Welt aufgenommen. Jetzt haben alle Leiden, alle Verfolgung ein Ende. Sie freuen sich über die Macht und Herrlichkeit Gottes, die jetzt wie die Sonne unter ihnen aufstrahlt. Für viele Menschen heute sind diese Gedanken, diese Vorstellungen befremdlich, merkwürdig. Sie scheinen für einen aufgeklärten Menschen nicht zeitgemäß. Das ist ein Thema, so denkt man vielleicht, für sehr alte Menschen, auf jeden Fall für Sekten und ihre Anhänger. Aber vergessen wir nicht, dieses Thema gehört zum Neuen Testament, zum Evangelium. 800 Bibelverse zu diesem Thema gibt es im Neuen Testament. Und in dem 2. Brief an die Gemeinde in Thessalonich schrieb Paulus von Jesus, der wiederkommt, und von dem Gericht Gottes. Das hat Marinka vorhin auch schon gesagt, um die Christen dort zu ermutigen, um ihnen zu helfen, eine Perspektive zu behalten in der Verfolgung, die sie erlebten, wo sie bedrängt, ausgegrenzt, benachteiligt, verspottet, misshandelt, vielleicht auch getötet und verfolgt wurden, gefoltert wurden. Das Ziel von Paulus war, dass sie ihren Glauben behalten, ihre Hoffnung auf Gerechtigkeit nicht aufgaben. Und auch für uns heute ist es, wenn wir es hören und ernst nehmen, dass Jesus wiederkommt, etwas, was uns tröstet, ermutigt, ermahnt und uns hilft, Jesus ernst zu nehmen, im Glauben dran zu bleiben. Soweit also die Predigt Anfang September. Der Punkt ist, wenn du dich erst einmal darauf einlässt, auf diese Vorstellung, Jesus kommt wieder, Gott wird die Welt richten und jeder muss vor Gott erscheinen, dann kann aber auch diese Frage hochkommen, bin ich denn dann wirklich dabei? Wird Gott mich positiv beurteilen am Ende, wenn er über mich richtet? Oder wird er zu mir sagen, so wie wir das in einem Bibeltext auch lesen, ich kenne dich nicht, du hast nicht getan, was ich wollte. Im Mittelalter waren die Menschen von dieser Unsicherheit und vor der Angst vor dem Jenseits und vor dem Gericht Gottes und von der ewigen Verdammnis bestimmt. Und der Reformator Martin Luther, er konnte ein Lied davon singen. Er litt über Jahre hinweg an Höllenängsten. Er fürchtete, Christus werde über ihn und über seine Sünde so hart urteilen. Und das ging so weit, dass er anfing, Gott zu hassen. In Verfilmungen seines Lebens sieht man einen jungen Mann Mitte 20, verzweifelt, schweißüberströmt in einer Zelle, Klosterzelle kauern. Und er sagt von sich selbst rückblickend, er war ein armseliges Mönchlein, mehr einer Leiche als einem Menschen gleich. Wie geht es dir damit? Kennst du auch diese Unsicherheit, diese Frage, bin ich würdig, wenn Jesus wiederkommt und ich vor ihm stehe? Bin ich es wert, dass Jesus ja zu mir sagt, mir das ewige Leben schenkt? In dem heutigen Predigttext, der im Grunde zwei Verse im Anschluss an den letzten Predigttext ist, geht es genau um diesen Punkt, würdig zu sein für das ewige Leben. Und ich lese uns diesen Predigttext vor. 2. Thessalonicher 1, die Verse 11 bis 12. Im Blick darauf beten wir auch immer wieder für euch. Wir bitten unseren Gott, euch würdig zu machen für das ewige Leben, zu dem er euch berufen hat. Durch seine Macht führe er alle eure guten Vorsätze und euer Wirken aus dem Glauben heraus zur Vollendung. So soll der Name unseres Herrn Jesus durch euch zu Ehren kommen und ebenso auch ihr durch ihn. Die Gnade unseres Gottes und Herrn Jesus Christus wird euch dazu verhelfen. Der erste wichtige Gedanke, den ich in diesen zwei Versen finde, ist, Jesus kommt wieder, berufen zum ewigen Leben. Vielleicht hast du dich ja auch schon mal gefragt oder fragst dich gerade aktuell, wozu hat Gott mich berufen? Als Pastor? Als Missionar? Oder als Künstler? Als Politiker vielleicht? Hat Gott mich berufen zu einem bestimmten Beruf? Hat Gott mich berufen an einen bestimmten Ort? Das sind ja alles Fragen, die wichtig zu stellen sind. Aber hier schreibt Paulus an die Christen in Thessalonich, ihr habt eine Berufung, nämlich das ewige Leben. Gott hat euch zum ewigen Leben berufen. Gott hat dich dazu berufen, dass du mit ihm in seiner ewigen Welt sein wirst. Paulus schreibt den Thessalonichern, dass ihre Leiden ein Ende haben werden, dass sie mit Jesus jubeln und glücklich sein werden. Und er sagt, das ist Gottes Wille, Gottes Plan für euch. Interessant ist, Paulus schrieb das an alle in der Gemeinde in Thessalonich, ausnahmslos alle. Und deswegen sage ich auch dir heute in der Freien Evangelischen Gemeinde Dortmund, Gott hat dich berufen zum ewigen Leben. Und das ist eine Berufung, die über allen anderen Berufungen steht. Egal, ob du vom Beruf Bäcker oder Richter wirst oder bist. Gott will, dass du in Ewigkeit bei ihm bist. Gott will, dass du dich in Ewigkeit mit ihm und an ihm freust. Das ist sein Plan. Das ist sein Wille, das ist seine Idee für dein Leben. Gott hat dich nicht dazu berufen, in Ewigkeit von ihm getrennt zu sein, von dem getrennt zu sein, der die Quelle für alle Liebe und Hoffnung ist. Das ist doch schon mal eine Ansage. Das ist gut, das ist wichtig. Wenn Gott das will, dass wir ein ewiges Leben bei ihm haben, dann das ahnen wir, wird er sich auch darum kümmern, dass das möglich ist, dass es so kommen kann. Der zweite Gedanke, den ich in diesen zwei Versen finde, ist, Jesus kommt wieder, gute Vorsätze und das Wirken aus dem Glauben, also die Werke des Glaubens, das ist wichtig. Berufen zu sein heißt ja noch nicht, dass es dazu kommt. Da gehören immer zwei dazu. Also die Freie Evangelische Gemeinde Dortmund hat mich 2009, 2010 als Pastor berufen. Der damalige Ältestenkreis hat gesagt, wir wollen, dass du Pastor bei uns wirst. Damit das aber Wirklichkeit wurde, musste ich dieser Berufung folgen. Wir mussten als Familie hierher umziehen. Ich musste bereit sein, diese Aufgabe als Pastor anzunehmen. Und genauso ist das auch mit der Berufung zum ewigen Leben. Wir, du und ich, wir müssen dieser Berufung folgen. Wir müssen uns darauf einlassen. Wir müssen in unserem Verhalten, in unserem ganzen Leben dieser Berufung entsprechen. Würdig sein meint, dass wir uns dieser Berufung für das ewige Leben als wert erweisen. Und jetzt, so ahnt ihr vielleicht, wird es langsam ungemütlich. Ja, in diesen zwei Versen geht es auch um unseren guten Willen, unsere guten Vorsätze und um die Werke unseres Glaubens. Also um das, was wir aus unserem Glauben heraus tun. Das alles wird entscheiden, ob diese Berufung Wirklichkeit wird oder nicht. Es ist nicht egal, wie wir als Christen leben. Und am Ende heißt es dann, Schwamm drüber, Vergebung wischt alles weg, ist alles okay. Nein, die Berufung zum ewigen Leben geht Hand in Hand mit der Berufung nach Gottes Willen, hier und heute zu leben. Und nur, wenn wir das, was wir auch, nur wenn wir auch tun, was wir glauben und für richtig halten, dann erweisen wir uns des ewigen Lebens als würdig. Und dabei geht es jetzt nicht nur um ein paar fromme Spezialdisziplinen, wie zum Beispiel Gottesdienstbesuch, Spenden, Mitarbeit in der Gemeinde, Beten und Bibellesen. Es geht um alle Bereiche unseres Lebens. Und man sagt ja so, die spannenden Schlüsselbereiche im Leben sind Geld, Sex und Macht. Und von daher ein paar Beispiele dazu. Die Frage zum Beispiel, wie gehe ich mit meinem Geld um? Die spielt eine Rolle, wenn es darum geht, bin ich des ewigen Lebens würdig? Sage ich 1, 2, 3 meins und erfülle mir zuerst und vor allem meine Wünsche? Oder weiß ich, dass Gott mir mein Geld anvertraut hat? Dass ich Verwalter in seinem Auftrag bin, bin ich bereit zu teilen? Oder ein anderes Beispiel, Sexualität. Wie gehst du mit deiner Sexualität um? Geht es mir zuerst um meine Lust, die ich befriedigen will? Oder will ich den Partner, die Partnerin, den Gott, die Gott mir geschenkt hat, mit meiner Sexualität glücklich machen? Wie gehe ich mit meinem Einfluss, mit meiner Macht, und auch wenn das nicht viel ist, ein bisschen Macht hat jeder von uns. Wie gehe ich damit um? Nutze ich das, um selbst irgendwie gut dazustehen, um andere dazu zu bringen, das zu tun, was ich will, oder diene ich damit den anderen? Und ein letztes, wie gehe ich mit meiner Zeit um? Nehme ich mir Zeit, um mit Gott, mit Jesus im Gespräch zu sein, um ihn anzubeten, auf ihn zu hören, meine Sorgen auf ihn zu werfen? Frage ich nach Gottes Willen, wenn ich die Bibel lese? Setze ich meine Prioritäten so, wie es mir Jesus, sein Heiliger Geist, zeigt? Oder lasse ich mich einfach treiben von einer Verpflichtung zur nächsten, von einer Gelegenheit zur anderen? Liebe Gemeinde, dass wir am Ende, wenn Jesus wiederkommt, jubeln, dass wir am Ende nicht mit langen Gesichtern dastehen und sagen, ich hatte gehofft, dass es reicht für ein gutes Ergebnis, aber jetzt sagt Gott zu mir mangelhaft, sondern dass wir uns freuen über ein ewiges Leben in der Gegenwart des genialen Schöpfergottes und dass wir seine Herrlichkeit mit ihm teilen und dass wir erleben, dass Gott unsere Tränen abwischt und dass alle unsere Leiden ein Ende haben, das hat unmittelbar damit zu tun, dass und wie wir hier und heute unser Leben führen. Und zwar, dass wir unser Leben so führen, dass der Name von Jesus zu Ehren kommt und dass seine Herrlichkeit in unserem Leben aufscheint. Und eine kleine Anmerkung, deswegen geht es in unserem Leben hier und heute nicht zuerst darum, dass wir das Maximale herausholen. Verglichen mit der Ewigkeit sind die paar Jahrzehnte, die wir haben, eine kleine Zeitspanne. Rick Warren, der Pastor des Buches Leben mit Vision, schreibt in diesem Buch, dieses Leben hier ist nur die Vorbereitung auf das ewige Leben. Wenn Sie im Licht der Ewigkeit leben, verändern sich auch Ihre Werte. Sie werden mehr Wert auf Beziehung und auf Charakter und weniger Wert auf Geld und Ansehen legen. Und dann ist es auch so, im Licht der Ewigkeit gelebt, behält unser Leben einen Sinn, auch wenn wir leiden. Auch wenn unser Leben immer mehr beschnitten wird in den Möglichkeiten. Wenn das aber so ist, dass das Würdigsein damit zu tun hat, wie wir hier und heute leben, wann reicht es dann? Wie viel musst du, wie viel muss ich bringen und leisten, damit Gott sagt, gut gemacht, du bist dabei im ewigen Leben. Und jetzt bin ich bei meinem dritten Gedanken, Jesus kommt wieder, aber Gott alleine macht würdig. Die Antwort finden wir nämlich am Anfang des Predigttextes. Paulus schreibt, im Blick darauf beten wir auch immer für euch. Im Blick darauf, das knüpft an die Verse vorher, im Blick darauf, dass Jesus als der Herr vom Himmel kommt, dass die Christen von Thessaloniki in das ewige Leben aufgenommen, von allen Leiden befreit werden. Darum geht es, im Blick darauf betet Paulus. Warum betet er? Weil Gott etwas tun muss. Gott muss die Christen in Thessaloniki und uns heute würdig machen für das ewige Leben. Moment mal, wie passt das denn zusammen? Jetzt habe ich doch gerade eben gesagt, dass es beim Würdigsein um unsere guten Vorsätze und um unser Tun aus dem Glauben herausgeht. Ich habe doch gesagt, da sind wir gefragt. Und jetzt heißt es, es ist Gott, der uns würdig macht? Ja, wenn das so ist, dass Gott uns würdig macht, welche Rolle spielt es denn dann noch, was ich tue? Wie passt das zusammen? Und ich lese mal weiter in dem Predigttext. Durch seine Macht, so schreibt der Paulus, führe er, nämlich Gott, alle eure guten Vorsätze und euer Wirken aus dem Glauben heraus zur Vollendung. Unsere Vorsätze, unser guter Wille, unsere Werke, das, was wir tun, all das ist wichtig, aber es reicht nicht. Niemals wird ein Mensch, niemals wirst du, niemals werde ich aus uns heraus, aus unserem Tun heraus würdig für das ewige Leben. Hier ist Gottes Kraft notwendig. Gott muss seine gewaltige Macht einsetzen, ins Spiel bringen und dann vollendet er unseren guten Willen und unser Tun. Also, wenn wir das ewige Leben haben wollen, dann muss zu unserem guten Willen und Tun Gottes Tun und Gottes Macht dazukommen. Die spannende Frage jetzt ist, wie verhält sich denn dann unser guter Wille und unsere guten Werke zu dem, was Gott tut? Und da habe ich gedacht, das veranschaule ich mal anhand einer Präsentation. Und ich habe zwei Modelle, wie man sich das denken kann. Das Sockelmodell. Und wenn wir das einmal klicken bitte, das erste anschauen. Nein, das ist schon das zweite jetzt. Geht es nochmal? Oh, das sind drei schon. Ja, das reicht. Also, das ist der Lebensstrahl. Ja, mit 0 Jahren geht's los und dann 80 Jahre, Ende offen. Das ist durchaus denkbar. Aber hier wird so die Lebensdauer abgebildet. Und dann bitte das nächste. In diesem Koordinate wird die Würdigkeit, die wir sozusagen durch unseren guten Willen und unsere Werke, das, was wir aus dem Glauben heraus tun, erreichen, dargestellt. Also ein Koordinatenkreuz für ein Diagramm. So, und dann gibt es so eine Art Benchmark, das sehen wir hier oben. Also bis dahin, nehmen wir mal an, bis dahin muss man kommen mit seinen guten Werken, damit Gott sagt, herzlich willkommen im ewigen Leben. Ja, und dann bitte das Nächste. Dann sehen wir hier so das Ergebnis unserer Anstrengungen und Mühen. Am Anfang ist es ja nicht so viel, was wir an gutem Willen und Werken haben, aber das nimmt dann hoffentlich im Laufe der Jahre zu. Ja, und manchmal knicken wir auch so ein bisschen ein in unserer Leistungsbereitschaft, aber dann kommen wir auch wieder höher. Eins ist bei alledem gleich, es reicht nicht. Und dem Sockelmodell muss jetzt etwas dazukommen, nämlich das, was Gott tut, um uns würdig zu machen. So, das ist sozusagen jetzt, dass Jesus, dass Gott das ergänzt, was wir nicht geschafft haben, was wir nicht schaffen, dass er das ergänzt bis hin, dass es reicht. Dieses Modell klingt zwar ganz fromm, aber es widerspricht in mehreren Punkten grundsätzlich dem Evangelium. Denn wenn es so wäre, dann würde unser Glauben und unsere Hoffnung und das ewige Leben nicht mehr auf Gnade, auf einem Geschenk Gottes beruhen, sondern auf unserer Leistung. Eine Leistung, die zwar nicht ausreicht, nie ausreicht, aber sie ist trotzdem der Sockel für das, was Gott dann noch dazu tut. Und auf diesem Sockel baut Jesus auf, baut Gott auf, und so erreichen wir das ewige Leben. Liebe Gemeinde, mit diesem Modell wirst du nie wirklich einen inneren Frieden erreichen. Es wird immer offen bleiben, ob das, was ich an Sockel liefere, wirklich reicht. Oder wenn du sagst, Jesus tut das immer drauf, dann sagst du, es ist sowieso egal, was ich mache. Und dieses Modell kann uns auch stolz machen. Weil wir sagen, ja Mensch, es reicht zwar nie, aber ich bin schon ganz gut. Ich stehle nicht mehr, ich besuche immer den Gottesdienst, ich leite einen Hauskreis. Eigentlich kann Jesus stolz auf mich sein. Und das Letzte, dieses Modell nimmt nicht ernst, was Paulus in Römer 7 schreibt. Römer 7, Vers 18, wir wissen genau, in uns selbst lebt nicht die Kraft zum Guten. Wir bringen es zwar fertig, uns das Gute vorzunehmen, aber wir sind zu schwach, es auszuführen. Wir tun nicht das Gute, das wir wollen, sondern gerade das Böse, das wir nicht wollen. Wenn das stimmt, dann gibt es so einen Sockel nicht. Dann können wir nicht sagen, ja, ich bin nicht so 100%, aber ich bin bei 50%. Und das ist doch schon mal ganz schön toll. Nein. Und jetzt möchte ich euch gerne ein anderes Modell vorstellen, das Scherenmodell. Und auch dort, bitte klicken, haben wir wieder diese Jahresleiste. Und dann geht es aber ganz anders weiter. Bitte mal das Nächste. Im Lauf der Jahre nimmt unsere Jesus-Erkenntnis zu in diesem Modell. Die Erkenntnis, was Gott eigentlich will von uns. Wir verstehen, was es heißt, das Gute zu tun. Und gleichzeitig aber nimmt auch im Lauf der Jahre die Erkenntnis unserer Sünde zu. Die Erkenntnis dessen, dass wir nicht in der Lage sind, das zu tun, was Gott eigentlich von uns möchte. Das, was Paulus beschrieben hat in Römer 7. Je länger wir unterwegs sind mit Jesus, erkennen wir, dass wir das Gute, was wir wollen, nicht schaffen. Wir erkennen unsere Ohnmacht und Hilflosigkeit. Das ist ein ganz anderes Modell, und so klafft im Laufe der Jahre ein immer größerer Abstand zwischen unserer Erkenntnis von Jesus und von dem, was gut ist, und zwischen der Realität unseres Lebens Das klafft immer weiter auseinander. Und liebe Gemeinde, das hat nicht damit zu tun, weil wir im Laufe der Jahre immer schlimmere Dinge tun, sondern weil der Geist Gottes in uns beides bewirkt. Die Erkenntnis von Jesus und die Erkenntnis unserer eigenen Schuld, unseres Versagens und unserer Sünde. Und das macht nicht glücklich. Das ist eine Spannung. Wir leiden daran. Aber diese Schere, wenn das so auseinanderklafft wie eine Schere, diese Schere öffnet auch einen Raum. Und bitte das Nächste, einen Raum für das Kreuz, einen Raum für Vergebung. Diese Schere, die sich da auftut, fordert uns heraus, leitet uns an, dass wir uns ausstrecken nach Gottes Vergebung, nach seiner Macht und Kraft. Und Gottes Kraft und Macht, das ist der Heilige Geist, der uns verändert, der uns fähig macht, das Gute, was wir wollen, auch zu tun. Galater 5, Vers 22, ganz bekannte Aussage. Der Geist Gottes, heißt es dort, lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Der Geist Gottes lässt das wachsen. Es geht nicht um deine und meine Leistung, sondern um etwas, was geschieht. Wachstum kann man nicht machen. Aber man kann für Wachstum einen Raum schaffen, einen Rahmen schaffen. Und diesen Rahmen schaffen wir, wenn wir den Geist Gottes einladen, jeden Tag neu, und sagen, Jesus, regiere in mir. Vergib mir meine Schuld. Sei du mein Herr und hilf mir, durch deinen Geist so zu leben, dass du geehrt wirst. Und dieser Raum, ich erinnere nochmal daran, entsteht in uns dadurch, dass wir das Gute tun wollen und immer wieder durch Gottes Geist merken, wie wenig uns das gelingt. Und dann denkst du und merkst du, wieder habe ich es nicht geschafft, zum Beispiel, für meine Kinder der Vater zu sein, der ich eigentlich sein wollte. Oder wieder habe ich es nicht geschafft, von meinem Glauben so zu reden, wie ich es eigentlich wollte. Und so weiter. Also ihr merkt, diese Schere, die treibt uns ins Gebet und die macht uns demütig. Und nur so kommt der Name von Jesus zu Ehren. Nur so macht Gott uns für das ewige Leben würdig. Also, die Frage war, bist du würdig für das ewige Leben? Die Antwort ist, es geht darum, wie du und ich, wie wir heute leben, dass wir das Gute Gottes Willen erkennen und tun. Das ist entscheidend. Und dazu muss aber Gottes Macht kommen, durch die er unsere guten Vorsätze unseren Willen vollendet. Diese beiden Dinge wirken zusammen, nicht nach dem Sockelmodell, sondern nach dem Scherenmodell. Je mehr du das Gute erkennen und tun willst, umso mehr erkennst du auch deine Unfähigkeit, deine Sündhaftigkeit, das umzusetzen. Und genau das schafft Raum für Jesus in unserem Leben. Dann in dieser Spannung strecken wir uns aus nach seiner Vergebung und nach seiner Gnade. Wer denkt, mit mir ist alles okay, ich brauche keine Vergebung? Wir sagen das nicht oft, aber Hand aufs Herz, wann hast du das letzte Mal Jesus um Vergebung gebeten, weil dir wirklich etwas auf dem Herzen lag? Und wenn das dann Monate zurückliegt oder Wochen zurückliegt, ist das nicht ein Anzeichen dafür, dass wir glauben, ist schon ganz okay mit mir, so wie ich bin. Also es ist wichtig, dass wir diese Spannung zwischen in dieser Schere erleben und aushalten und uns nicht zu schnell durch den Glauben bestätigt fühlen darin, was wir sind und tun. So nach dem Motto, der liebe Gott kann ja ganz zufrieden sein mit mir. Diese Haltung mit dem Scherenmodell, die finden wir auch in den Worten des Zolleinnehmers, von dem Jesus im Lukas-Evangelium Kapitel 18 spricht. Von dem heißt es nämlich, er schlug sich zerknirscht an die Brust und sagte, Gott hab Erbarmen mit mir, ich bin ein sündiger Mensch. So, in diesem Spannungsfeld von Jesus' Erkenntnis und Gottes Erkenntnis führt Gott alle unsere guten Vorsätze und unser Wirken aus dem Glauben zur Vollendung. Und so macht Gott dich und mich würdig für das ewige Leben. Und das feiern wir jetzt auch im Abendmahl. Darum geht es auch im Abendmahl. Amen.
Und bevor wir gleich das Abendmahl zusammen feiern wollen, singen wir noch einmal das nächste Lied, Lege alle deine Sorgen nieder.
Wir wollen jetzt miteinander das Abendmahl feiern. Wir haben 4 Tische vorbereitet und an diesen Tischen werden wir gleich zusammenkommen und Brot essen, aus den Kelchen nehmen, das haben wir, das haben Menschen, das haben unsere Hauseltern vorbereitet, aber es ist Jesus selbst, der uns an die Tische einlädt. Und dass wir an diesen Tischen ihm begegnen, das ist der Sinn des Abendmahls. Und wenn wir von dem Brot essen, aus dem Becher trinken, dass es Jesus selbst ist, der uns begegnet. Und so gewiss wir sind, dass wir das Brot in uns haben und den Saft in uns aufgenommen haben, so gewiss darfst du, dürfen wir sein, dass Jesus in uns ist, er zu uns und wir zu ihm gehören. Und wenn du das willst, wenn du diese Verbindung mit Jesus Christus willst und die Vergebung, die das ermöglicht, und wenn du willst, dass Jesus in deinem Leben als der Herr ist, dann herzliche Einladung, komm und nimm das Abendmahl. Und wenn du spürst, ich weiß das noch nicht, ob ich mich auf diesen Jesus so einlassen kann und will, dann ist das nicht schlimm, dann bleib einfach auf deinem Platz sitzen, dann ist das Abendmahl jetzt nicht der richtige Ausdruck deines Glaubens.
Und ich lese uns die Einsetzungsworte zum Abendmahl aus 1. Korinther 11, die Verse 23 bis 26. In der Nacht, in der Jesus der Herr ausgeliefert wurde, nahm er Brot, sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und sagte: Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher und sagte: Dieser Becher ist Gottes neuer Bund, der durch mein Blut in Kraft gesetzt wird. Tut das, so oft ihr von ihm trinkt, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Jedes Mal also, wenn ihr dieses Brot esst und diesen Becher trinkt, verkündigt ihr damit die Rettung, die durch den Tod des Herrn geschehen ist, bis er wiederkommt.
Ich möchte mit uns beten und Gott danken für das Abendmahl, für die Gaben des Abendmahls. Lieber Vater im Himmel, wir kennen Zweifel und Fragen. Und danke, dass du uns mit dem Abendmahl etwas gegeben hast, was uns jenseits von Worten und Gedanken Klarheit und Gewissheit schenkt, dass wir zu dir gehören. Danke, dass wenn wir von dem Brot essen und aus dem Becher trinken, danke, dass du uns gewiss machst und durch deinen Heiligen Geist das neu aufschließt, dass wir zu dir gehören, dass du in uns lebst, Jesus, dass du als der Herr alles für uns gegeben hast, dass wir ein ewiges Leben haben. Und so bitte ich dich, dass du in dem Abendmahl auf diese Art uns begegnest und uns in unserem inneren Menschen satt machst. Amen. Noch einmal ein kurzer Hinweis an den Tischen: Wenn der Kelch, wenn wir im Kreis um den Tisch stehen und der Kelch herumgeht, bitte zunächst einmal, dass jeder den Kelch in Empfang nimmt und weitergibt, auch mit einem Wort. Zum Beispiel, man kann sagen: Christi Blut für dich vergossen, oder ein anderes Wort des Zuspruchs, und erst danach, wenn man den Kelch empfangen und weitergegeben hat, erst danach nimm bitte einen Einzelkelch, wenn du es denn möchtest. Ja, also wer nicht aus dem großen Kelch möchte, trotzdem nehmen und weitergeben und anschließend erst dann den Einzelkelch nehmen. Kommt im Glauben, esst das Brot, trinkt aus dem Becher und wisst dabei, dass ihr den Herrn Jesus Christus selbst empfangt, der seinen Leib für uns dahingegeben und sein Blut für uns vergossen hat. Stillt den Hunger in eurem Herzen im Glauben an Jesus, der gesagt hat: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Bitte kommt an die Tische zum Abendmahl.
Zu links oder rechts?
Hallo. Wir spielen jetzt unser erstes Lied, Dein Herz berühren. Und es fängt direkt an mit, Herr, mein Wunsch ist es, dir zu gefallen. Wem diene ich? Was lässt mich beherrschen? Was beherrscht mich? Wer ist mein Herr? Bei mir sind es oft Ängste oder Meinungen anderer, wo ich dann eher mich dran richte, unbewusst oder bewusst, als das, was Gott über mich denkt. Und ich möchte und ich fordere euch auch auf, das Lied dafür zu nutzen, mit Gott direkt ins Gespräch zu gehen über Sachen, die bei euch jetzt vielleicht auch aufgetaucht sind während der Predigt oder jetzt gerade während des Abendmahls. Genau, und das Lied einfach auch zu genießen.
Ist es dir zu gefallen, was ich tue, soll dein Herz berühren. Lass die Liebe, die du gabst, mich neu bewegen, wie du, barmherzig zu sein.
Sei dein lieblicher Geist mein Begleiter, der mich mit deinem Frieden umgibt. Gültigkeit meines Herzens verbrennen und Mut und Liebe bestehen. Uh. stiegst ins Reich der Toten, standst auf in Herrlichkeit und herrschst in Ewigkeit.
Meine Sorgen.
gut du von mir denkst, war mir nicht klar. Lass mich durch deine Augen sehen, erkennen, welchen Mensch du in mir siehst, und mach mir klar, dass du mich wirklich liebst, so wie ich bin, und mach mir klar, was du sagst, ist wahr. Deine Gnade reicht bis ans Ende der Welt. Von dir I'm not afraid to die.
Ja, wir sind am Ende des Gottesdienstes angelangt und bevor ich euch jetzt einen schönen Sonntag wünsche, möchte ich euch noch auf zwei, drei Dinge hinweisen. Hier vorne kannst du hinkommen, wenn du ja einfach für dich beten lassen möchtest, wenn du ein offenes Ohr suchst, um mit jemandem zu reden über das, was du heute gehört hast oder auch etwas anderes, was dir auf der Seele liegt. Hier werden gleich Mitarbeiter sein, die ja einfach gerne mit dir beten und sich deine Sorgen anhören. Draußen gibt es auch genug Gelegenheiten für Gespräche und die Gemeindeleitung steht an ihrem gewohnten Platz wieder für Gespräche zur Verfügung. Ja, und so wünsche ich euch allen einen gesegneten Sonntag, eine gute Woche, Herbstferienurlaub für alle, die wegfahren und ja, der Rolf wird uns noch den Segen zusprechen.
Der Herr Jesus Christus segne dich. Er segne dich mit der Gewissheit, dass du für das ewige Leben berufen bist. Und er segne dich mit der Gewissheit, dass es der Herr selbst ist, der dich würdig macht für diese Berufung. Der Friede Gottes, der höher ist als unsere Gedanken, er bewahre dich in Jesus Christus. Amen.